Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Römerbriefs, unserer Reise durch den Römerbrief. Ich finde es mega spannend, was wir da bereits schon alles entdecken konnten. Und ich möchte dich auch an der Stelle nochmal ermutigen, vielleicht bist du neu jetzt hier reingekommen, dass du einfach das nochmal nachhören, nachschauen kannst. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten auf YouTube und Podcast und auf der Homepage. Und das einfach nochmal für dich ganz persönlich aufnehmen. Mir ist es immer ein Anliegen an der Sache, Dinge versuchen einfach darzustellen. Was natürlich auch eine Herausforderung ist. Der Römerbrief ist eine Challenge. Der Römerbrief ist ein starker Brief mit vielen Aussagen. Und ich habe auch nicht den Anspruch, das in der ganzen Fülle ausführlich alles zu behandeln, sondern mir ist es ganz wichtig, dass die Hauptaussagen dich persönlich erreichen. Und wir haben uns bereits jetzt 4 Kapitel angeschaut und wir haben viele Dinge dort entdeckt und gesehen. Und jetzt kommt so ein richtiges Highlight im Römerbrief und das beginnt mit dem 1. Vers und den will ich euch einfach mal vorlesen. Da heißt es im Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So, und jetzt ist mein Punkt, wenn das jetzt nicht runtergeht wie Butter bei dir, ja, in deinem Leben, dass du sagst, wow, super, klasse und ich weiß das, dann bist du genau hier am richtigen Platz. Denn es geht hier heute in Römer 5, in meiner Predigt darum, dass du Frieden mit Gott haben kannst. Zum einen, es gibt eigentlich 2 Dinge, zum einen, dass du in eine Verbindung mit Gott hineinkommst, denn darum geht es ja beim Römerbrief, erkennst, dass wir selbst nichts zu bringen haben, haben wir uns in den letzten Kapiteln alles angeschaut und dass du Erlösung brauchst von Jesus. Aber ein ganz wichtiges Zielpublikum, wenn ich das mal so sagen darf, das bist du, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Und du sagst vielleicht, klar habe ich Frieden mit Gott, ich habe mich vor 20 Jahren bekehrt. Aber wenn du merkst, dass du eigentlich nicht wirklich fühlbaren Frieden hast, Frieden, da ist das griechische Wort Eirene und das kommt vom hebräischen Wort Shalom. Und Shalom, das wissen einige auch von euch, das ist ein ganz, ganz starkes Wort. Und dieses Wort Shalom, da steckt zum Beispiel drin Wohlergehen, Heil, glücklich sein, ganzheitlich, versöhnt sein. Also etwas, was auch ganz stark mit dem Gefühlsleben, mit dem Erleben zu tun hat. Und wenn ich dich jetzt frage, hast du Frieden mit Gott, dann ist das für mich keine fromme Floskelfrage, sondern dann frage ich dich, erlebst du das, erfährst du das? Und das schauen wir uns jetzt mal hier an 4 Punkten an, im Römer Kapitel 5. Ich hoffe, du hast eine Bibel dabei. Wir blenden zwar den Text auch immer wieder ein, aber es ist gut, das selbst auch mitzulesen. Also ich sage dir die 5 Punkte mal kurz. Zum einen, Friede mit Gott bedeutet, du hast ständig Zugang zu ihm. Friede mit Gott bedeutet, du kannst entspannt sein. Das bedeutet drittens, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Das bedeutet viertens, du lebst vom Minus zum Plus. Und das bedeutet fünftens, du lebst nicht mehr am Limit, sondern überströmend. Und das schauen wir uns jetzt mal hier an im Kapitel 5. Erstens, du hast ständig Zugang zu ihm. Da schau mal, im Vers 2, da steht, durch den wir im Glauben, also durch Jesus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Durch den Glauben an Jesus bist du safe. Und hier heißt es, du stehst in der Gnade. Du stehst voll drin. Und das kann dir niemand nehmen. Es heißt hier sogar zum Schluss hier in diesem Vers, du rühmst dich dessen, egal wie. Vergleich das mal mit einer Wohnung. Ja? Im Epheser 2 heißt es, im Vers 22, indem ihr erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. So, wenn du eine Wohnung hast, auch wenn du sie gemietet hast, wenn du im Besitz einer Wohnung bist, dann ist die Wohnung dir. Du hast die Schlüssel, du hast den Mietvertrag, du hast die Besitzurkunde, du hast den, das ist irgendwo alles eingetragen. Die Wohnung ist dir. Und du kommst immer wieder in die Wohnung rein, egal wie du drauf bist, egal wie du dich fühlst, egal wie niedergeschlagen du bist, du kommst in deine Wohnung. Das ist sozusagen deine Heimat. Die Wohnung gehört dir. Und da heißt es Zwei Verse vorher in Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und oder Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das heißt, der Glaube an Jesus ist wie so eine Wohnung. Das gehört dir. Du kommst immer wieder da rein, egal wie du dich fühlst. Ja, du kannst dich vielleicht auch fühlen, boah, das ist gar nicht mehr, aber nein, es gehört dir. Und genauso ist das mit dem Glaube. Du hast immer wieder Zugriff, immer wieder Zugang, immer wieder, hier heißt es, Glauben, durch den Glauben Zugang in der Gnade, in der du stehst. Und das kann dir niemand nehmen. Das ist der erste wichtige Punkt. Und das kann einem wirklich auch ganz stark auch Frieden geben und Zuversicht geben. Und das gucken wir uns mal an bei den nächsten Punkten. Da kommt das ganz deutlich raus. Also, zweitens, du kannst entspannt sein, egal wie die Umstände sind. Denk dran, Friede mit Gott heißt nicht Friede mit der Welt, heißt nicht Friede mit dem Teufel oder Friede mit deinen Mitmenschen oder Friede mit dir selbst. Also da kann ein Haufen im Ungleichgewicht sein, aber Friede mit Gott, der kann in all dem bestehen bleiben. Es kann passieren, was will und wie lange es will, du kannst entspannt sein. Und das zeigt Paulus uns in Vers 3. Da heißt es aber nicht nur das, also dass wir immer Zugang haben, sondern wir rühmen uns auch in Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. So, Stichwort Bedrängnis. Bei manchen Menschen denkst du, ey, die haben nie Bedrängnis, die gehen nie durch schwere Zeiten, die wirken immer so easy und so relaxed, oder? Und dann gibt es sogar Prediger, die predigen auch nie von ihren Bedrängnissen oder von ihren Niederlagen. Du hast den Eindruck, die haben wahrscheinlich gar keine. Dabei ist die Tatsache, dass schwere Zeiten dazugehören. Bei jedem einzelnen Menschen, egal wer das ist, bei mir, bei dir, bei uns allen. Schwere Zeiten gehören dazu. Bedrängnisse, wie das hier heißt, gehören zum Leben dazu. Das ist völlig normal. Und das dürfen wir uns auch eingestehen. Davon dürfen wir auch reden. Und das auch bekennen. Ja, Paulus schreibt sogar, wir rühmen uns der Bedrängnis. Ist doch komisch, oder? Wir sagen, hey, das ist so. Und ich darf sogar das öffentlich bekennen. Warum? Weil das ein Mittel von Gott ist, um mich stärker zu machen. Ich musste so denken, vor so circa 3 Jahren, hatte ich so 2 echt schwere Jahre gehabt. Weil ich wurde irgendwie bedrängt mit Dingen, die ich bisher noch nie so gehört hatte. Ja, da wurden Dinge über mich erzählt und gemacht und getan. Ich konnte manche Dinge überhaupt nicht einordnen. Woher kommt das? Warum ist das plötzlich da? Und ich sag's euch, ich kam echt an einen Punkt, Sarah und ich, dass wir gesagt haben, hey, warum machen wir das überhaupt, diesen Job, diese Aufgabe? Komm, vielleicht wäre das auch dran, was ganz anders zu machen. Also Bedrängnis, aufgeben. Aber hier hast du das Konzept, es steht hier, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Und tatsächlich, damals kamen wir an den Punkt, dass wir gemerkt haben, das ist jetzt eine Lektion, das ist ein Lebensabschnitt. Und wenn ich jetzt einfach aufgebe, dann habe ich die Lektion nicht gelernt und nicht verstanden. Und es hat mich persönlich ins Gebet getrieben. In die Nähe Gottes getrieben, Gott zu suchen. Ich habe darin ausgeharrt. Natürlich fragst du dich, du fragst, hey, wo gibt es Dinge, wo habe ich hier meinen Anteil, wo habe ich falsch gehandelt, wo sind Dinge, die nicht richtig gelaufen sind? Bedrängnis. Ja, ich kann ja immer sagen, okay, ich habe jetzt Bedrängnis und die böse Welt und ich, ja, wir haben das ja bereits gesehen, dass keiner von uns gut ist, ja. Aber einfach in diesem Ding auszuharren, dran zu bleiben. Und dann hat sich sowas wie ein Frieden mit Gott eingestellt. Absoluter Hammer. Vielleicht kommt aber deine Bedrängnis gar nicht von Menschen. Vielleicht fühlst du dich bedrängt, ich sage das jetzt mal so ganz provokant, von Gott. Gerade wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, weil du fühlst dich vielleicht schuldig oder unheiliger wie andere. Und das kann auch schnell zum Aufgeben führen. Ich kenne einige, die waren mit Gott, die waren mit Jesus unterwegs über lange Jahre und irgendwann, wupp, sind sie weg. Da ist irgendwas vorgefallen, irgendwas, was nicht richtig war, und dann wurden sie verurteilt oder haben sich selbst verurteilt und waren weg vom Fenster. Ich finde das so schade, und vielleicht bist du jetzt gerade jemand, der sich diese Predigt anschaut und sagt, ich war mal voll dabei, aber nee, ich bin jetzt weg. Und der Grund kann darin liegen, weil du dich verurteilt fühlst. Vielleicht von Menschen, vielleicht von Gott, vielleicht von dir selbst. Und das ist so eine Bedrängnis, die hat so viel Druck ausgeübt auf dein Leben, dass du aufgegeben hast. Das kenne ich auch gut. Bei mir fing das schon ganz früh an. Und das ist interessant, weil alles, was so in früher Kindheit passiert, das führt dann schnell zu einem Lebensstil. Ja? Und dieser Lebensstil, der ist dann oft begründet auf irgendwelchen Dingen, die man früher erlebt hat. Ich bin christlich aufgewachsen, wo ich mega dankbar für bin. Aber weißt du, als Kind kann ich mich an eine Predigt erinnern von vorne, da stand einer auf der Kanzel und der hat dann ausgerufen, wenn du so weitermachst, dann kommst du mitten in die Hölle. Und das hat sich bei mir so stark eingebrannt, als ist es Gott, der hier zu seinem Kind sagt, ich war damals schon Kind Gottes, der zu seinem Kind sagt, mach du nur so weiter, irgendwann kommt die Abrechnung. Und das hat sich lange hingezogen, dass da immer so ein gespaltenes Verhältnis war, wenn ich gehört habe, Gott ist mein Vater und ich bin sein Kind. Und dann hatte ich ein Bild bekommen, das war jetzt gerade in der Auszeit gewesen, und ich zeige euch mal dieses Bild. Und ich dachte, hey, das hat so mein Leben wiedergespiegelt, wie ich mich oft gefühlt habe. Ja, ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Wisst ihr, wer das gemalt hat? Michael Jackson hat dieses Bild gemalt. Und da heißt es hier, before you judge me, try hard to love me. Look within your heart, then ask, have you seen my childhood? Es bezeichnet, er malt sich hier selbst als Kind. Und ich meine, guck dir mal das Leben von Michael Jackson an, das ist eine Tragödie. Auch wie sein Leben geendet hat. Aber innen drin war dort ein Kind, Peter Maffay hat ja mal gesungen, irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben, ja. Und das, manches führt sich zurück, gerade wenn du aus christlichem Hintergrund kommst, da ist was hängen geblieben, ja. Und da ist dieses Kind, was den Eindruck hat, da ist dieser böse Papa vielleicht, ja, und der haut mir einen auf den Deckel. Und das ist eine Bedrängnis und der kann ich nicht standhalten. Hingegen sagt Gott, der hat übrigens uns diesen Römerbrief gegeben, damit wir das mal erkennen, was da vielleicht falsch läuft, sagt Gott in 1. Johannes 3, Vers 19, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unser Herz vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Hey, das ist normal, wenn du bedrängt wirst in dem Sinne, dass deine eigene Seele, dein innerer Mensch vielleicht sagt, boah, ich bin so schlecht. Und das schauen wir uns gleich nochmal in ein paar Punkten an. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum wir den Römerbrief haben. Und wisst ihr, das ist auf jeden Fall definitiv ein Grund, warum wir uns diesen Römerbrief anschauen. Ich habe ein paar Rückmeldungen bekommen von Leuten, die haben mir eine E-Mail geschrieben, die gesagt haben, das hat mir geholfen, weil da hänge ich fest seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, weil ich hier ein falsches Gottesbild habe, weil ich diesen Frieden eben nicht habe. Und darum habe ich auch drüber nachgedacht und gebetet, in welche Richtung geht dieser Text heute. Und dann lese ich diesen ersten Satz. Wir haben Frieden mit Gott. Und darum ausharren. Galater 6, Vers 9 steht, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Da geht es nicht um Leistung, da geht es nicht um irgendwas wieder, oh, ich muss nicht wieder alles Mögliche tun, sondern lasst uns nicht müde werden, wieder zurückzukommen zum Thron der Gnade. Punkt 1, ja. Wir stehen der Gnade und wir haben Zugang zu Gott. Kaboret, ja, dieses Allerheiligste. Und Vers 4, das standhafte Ausharren bringt Bewährung, Bewährung Hoffnung, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und das hilft dir, Stürmen zu widerstehen. Äußere Stürme, ja, wo du verurteilt wirst von außen, aber auch innere Stürme, wo du dich verurteilt fühlst von innen. Und vielleicht denkst, da steckt Gott dahinter. Und wenn du da dran bleibst, das wirkt was in deiner Identität, in deiner Persönlichkeit. Hier heißt es zum Beispiel, das Wort Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, das Wort Bewährung im Englischen wird das übersetzt mit Charakter. Ja, das ist eine Charakterschule, da dranbleiben, da reifst du, da wächst du. Und das halt eben alles nicht auf der Grundlage deines Zustandes, wie du dich fühlst, sondern auf der Grundlage der Gnade. Chuck Smith hat mal gesagt, Gottes Liebe zu uns beruht auf seiner Natur, nicht auf unserer Liebenswürdigkeit. Es ist Gottes Ding. Und deshalb heißt es im Vers 5 im zweiten Teil, dies ist die Begründung, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Hände durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wer ist dir gegeben? Es ist dir geschenkt. Es ist dir gegeben, nicht aufgrund deines Verdienstes. Es ist nicht deine Liebe, die du produzieren musst. Ich bin so leer und ich weiß, manchmal verurteilt mich das, weil ich merke, ich habe es nicht. Und darum kommt er mit seinem Geist. Und darum darfst du ihn immer wieder auch bitten, um neu gefüllt zu werden im Heiligen Geist. Du kannst sagen, Heiliger Geist, erfülle mich. Ich merke, ich habe das nicht. Ich bin so leer. Da ist so viel Verurteilung da. Und dann kannst du das empfangen. Jetzt. Das ist der zweite Punkt. Du kannst entspannt sein. Und der dritte Punkt, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Das gilt für dieses Leben und das Leben danach. Paulus geht hier im Kapitel 5 ein, auch auf das Leben nach dem Tod. Und ganz ehrlich, sind wir doch mal ganz ehrlich, jeder Mensch macht sich darüber Gedanken. Da redet keiner drüber. Aber die einzige Statistik, die auf jeden Fall 100% stimmt, jeder Mensch wird mal sterben. 100% aller Menschen werden mal sterben. Irgendwann. Vielleicht nicht durch Corona, aber dann 20, 30, 40, 50 Jahre später. Und das macht Menschen irgendwo Angst. Warum macht es ihnen Angst? Weil sie nicht wissen, was kommt danach. Ja. Und gerade für Christen kann das halt eben auch Angst machen, wenn ihr Konzept auf Leistung aufgebaut ist. Wenn sie denken, okay, ich leiste, tu und mach, oh, hoffentlich ist Gott zufrieden. Mein Gleichnis, auch da gehe ich wieder ein bisschen zurück, ich habe das schon mal in der Predigt vorher gesagt, mein Gleichnis war immer dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ja. Da kommen die Leute, die haben richtig investiert und die kommen, oder gibt es eine Abrechnung, ja, also dieser Arbeitgeber, der verteilt da unterschiedliches Geld, sage ich mal, und sagt, jetzt investiert damit, das nennt sich Talente, der eine 10, der andere 5, der andere 1 und sie kommen zurück. Und der 10 hat es verdoppelt, der 5 hat es verdoppelt und der ein Talent hatte, hat es eben nicht fertig gebracht. Und der kommt zurück mit leeren Händen, beziehungsweise gibt ihm das Talent wieder zurück. Mit der Begründung in Lukas 19, denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt hast, du erntest, was du nicht gesät hast und dann fliegt er in die Hölle. Und das kann einem Angst machen. Nun, dieses Gleichnis, das ist nicht unser Thema, das will eigentlich völlig was anderes sagen. Aber dieses Gleichnis hat mich geprägt, dass ich gesagt habe, okay, am Ende kommt die Abrechnung. Und das geht manchen Christen so. Aber das geht dir dann so, wenn dein Konzept auf Leistung aufgebaut ist. Und das betrifft ja auch jeden Einzelnen. Aber in Vers 1 heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das Konzept ist völlig anders. Es ist nicht Leistung, das haben wir gesehen, es ist Glauben. Und das gilt für jeden Gläubigen. Ja, im Vers 9 steht, ja, wenn, da wird vorher gesagt, im Vers 12, von das Normale, ja, gleich darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Ja, das stimmt alles. Aber jetzt kam Jesus und jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben haben. Und dann sagt Paulus in Vers 9, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir, wen spricht er an? Dich und mich, Christen, Menschen, die an Jesus glauben. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren damals bei der Bekehrung, wie viel mehr werden wir jetzt als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Also, Paulus versucht hier den Christen oder den Gläubigen zu sagen, guck mal, als du dich damals bekehrt hast, ist dir bewusst geworden, ich bin Sünder, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung und ich kann mir es nicht verdienen und Jesus kommt in mein Leben. Und er sagte, und das gilt natürlich für das ganze Leben als Christ, warum baust du, sagt er im Galater auch, warum baut ihr jetzt plötzlich so ein Leistungsding auf? Er sagte, hey, das gilt jetzt genauso. Wie viel mehr jetzt, nachdem du dich für Jesus entschieden hast, wärst du, da wird es keinen Zorn mehr geben. Ja? Du bist gerechtfertigt, Vers 9. Vers 9 im zweiten Teil, du bist freigesprochen vom Zorn. Vers 10, du bist versöhnt mit Gott. Und das völlig unabhängig von deinem Stand, von deinem Gefühl und von deinem Heiligungsgrad. Und dessen, sagt Paulus dann im Vers 11, darfst du dich rühmen. Wessen? Nicht meiner selbst. Boah, jetzt bin ich so ein super Christ, ich bin sowieso der Beste. Ja, und dann irgendwo doch twittern und so, guck mal, was ich für ein guter Christ bin. Nein, ich rühme mich dessen, dass er das alles vollbracht hat. Und das greift zum Beispiel Johannes auf in seinem ersten Brief im Kapitel 5. Da heißt es, denn darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns, also dir und mir, ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt an den Namen des Sohnes. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes glaubt. Weiterhin. Geben wir nicht auf. Es ist keine Leistung, es ist kein Verdienst, es hängt nicht mit einem Zustand zusammen, sondern es ist Glaube. Ich lese euch mal was vor, was ich vor ein paar Tagen gelesen habe von John Corson. John Corson ist ein Pastor von der Applegate Christian Fellowship in Kalifornien, eine ziemlich große Calvary Chapel Gemeinde, und er hat Folgendes gesagt zu dem Thema. Begreife doch, dass wenn durch einen Menschen Gerechtigkeit, Rechtfertigung und Gnade kam, dann höre ich auf zu streben, zu kämpfen und zu beweisen, dass ich ein oder zwei Punkte über dir bin. Und ich höre auf, mich schlecht zu fühlen, wenn ich ein oder zwei Punkte hinter dir liege. Nein, auf mich kommt es gar nicht an, sondern auf ihn. Wenn ich das verstehe, höre ich auf, Arbeiter zu sein und werde Anbeter. Ein schöner Satz, ja. Oder versuche ich durch intensives Gebet oder Bibelstudium Segen zu verdienen. Oder versuche ich zu beweisen, dass ich durch ein gutes Zeugnis oder gutes Tun gerettet bin. Wenn ich in diese Falle tappe, wird mein Christsein immer darin bestehen, mich selbst und andere zu analysieren, zu hinterfragen und mich und andere zu verurteilen. Die Erlösung basiert nicht auf meinem Wissen, meinem tiefen Studium oder meiner 24/7-Gebetskette. Es basiert nur auf der einen Sache, der Gnade und der Güte Gottes. Der Gott, der einen Mann gesandt hat, den letzten Adam, Jesus Christus. Ich finde, das sind so starke Aussagen. Und interessant, beobachte dich mal, und ich habe das selbst auch schon beobachtet. Hier heißt es, dass wir jetzt nicht andere verurteilen oder uns selbst verurteilen. Das liegt manchmal so dicht zusammen. Und vielleicht liegt es auch, ich habe mich auch gefragt, liegt es vielleicht auch daran, wenn ich andere schnell verurteile, weil ich mich ja auch verurteile, weil ich immer messe, auch andere Christen immer messe miteinander und der ist schlechter. Guck mal, was der alles falsch macht. Und hängt das vielleicht mit dem Konzept zusammen, dass ich die Gnade nicht verstanden habe? Und wenn Paulus hier von diesem letzten Adam spricht, da kommen wir zum vierten Punkt, vom Minus zum Plus. Wenn du dir den Römer 5 anschaust, da fängt plötzlich Paulus an zu vergleichen, ja, der erste Adam oder Adam hat das und das gemacht und durch Jesus kam das und das, das liest du dann so ab Vers 12, immer wieder so verschiedene Vergleiche. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Adam steht für unsere normale menschliche Natur. Adam war der erste Mensch, Adam und Eva, und durch Adam kam die Sünde in die Welt. Und die Sünde ist seitdem in der Welt. Wir werden da reingeboren, das ist einfach da. Und dann nennt Paulus die ganze Latte, was diese Katastrophen beinhaltet, der Sünde. Und dann hält er dem entgegen, dass Jesus kommt und macht aus diesem Minus ein Plus. Das ist ganz stark hier zu sehen. Und interessanterweise muss man dazu sagen, ja, das sage ich vorweg, dass wenn du, der du schon lange mit Gott unterwegs ist, versucht der Teufel dir immer wieder diese alten Adam-Sprüche an die Nase zu binden. Schau mal, wir fangen mal mit Vers 15 an. Da heißt es, durch die Übertretung des einen sind die vielen gestorben. Da ist das Gefühl, dem Maßstab nicht zu genügen. Ich genüge dem, übertreten, ich habe übertreten und ich habe wieder übertreten und ich übertrete immer wieder. Und wenn du das als Christ hast und erlebst oder überhaupt als Mensch, dann kann dich das in Depressionen führen. Das führt dich ins Aufgeben, das nimmt dir Lebensenergie. Und dieses Gefühl kann dich dermaßen beherrschen und Lebensenergie rauben. Wie gesagt, und das gilt auch, wenn du Christ bist. Und denkst, Gott verurteilt dich, weil ich habe ja wieder übertreten. Und dann sagt die Bibel dir als Antwort, durch die Übertretung des einen sind die vielen gestorben. Wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maße auf die vielen kommen. Und überströmend heißt, es ist immer überströmend. Es ist stärker als die Übertretung. Oder Vers 16. Das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Also, du hast vielleicht den Eindruck, du bist ein schwarzes Schaf in der weißen Herde der Kinder Gottes, ja? Und du merkst diese Verurteilung in dir. Und dann liest du weiter, aber die Gnadengabe führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Wenn hier heißt viel Übertretungen, wann ist viel zu viel? Es ist nie zu viel. Viele Übertretungen. Das hört leider nicht auf. Es wäre schön, wenn es aufhören würde. Aber merkst du, viele Übertretungen. Und was steht dem gegenüber? Die Gnadengabe, das Geschenk und immer wieder neu aus der Gnade zu leben. The Gospel according grace, das Evangelium der Gnade. Und da Frieden zu erleben. Oder Vers 17, infolge der Übertretungen des einen kam der Tod zur Herrschaft. Klar, hier ist wieder die Rede von dem Tod danach, ja, von dem ewigen Leben, von dem ewigen Tod. Aber ich denke, manche Christen leben gar nicht richtig, weil sie unter dieser Herrschaft der alten Natur leben und sie leben fast wie tot. Da ist kein Leben, da ist kein Power. Sie leben vielleicht sogar unter Zwängen, unter Äußerlichkeiten. Ja, ich habe das auch in der Vergangenheit erlebt. Da fängt man an, irgendwie Kleidungsstile anzupassen, um sich da irgendwie heiliger zu machen. Und dann heißt es im Vers 17, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Du bist nicht berufen, um beherrscht zu werden von deinen negativen Gedanken, von dem Gefühl der Niedergeschlagenheit, von irgendwelchen religiösen Druck, von Dingen, die du meinst, machen zu müssen, die dir den Lebensatem wegnehmen, sondern du bist berufen, um im Leben, heißt es hier, zu herrschen. Im Leben zu herrschen. Also nicht herrschen negativ, sondern dass du über den Dingen, Gott hat dich berufen, dein Leben zu führen, in dein Leben reinzuwirken. Ja, hier ist die Rede vom Überfluss der Gnade. Und das möchte er tun. Und das schafft er dann, wenn dir das richtig bewusst ist, dass da Frieden einziehen kann. Und dann noch Vers 18, durch die Übertretung des einen kam die Verurteilung für alle Menschen. Und wie gesagt, das geschieht durch andere, die dich verurteilen. Das geschieht durch dein eigenes Gewissen, was dich verurteilt. Das geschieht durch den Teufel, der das übrigens ständig tut. Und du meinst, du hast kein Recht, um Dinge zu tun. Frag doch mal nach, wenn diese Verurteilungen da sind. Woher kommen die? Kommen die wirklich von Gott? Entsprechen die dem? Oder ist es so, genau wie Paulus diese ganzen Dinger bringt und widerspricht diesen ganzen Dingen durch Jesus, dann heißt es nämlich hier, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung des Lebens. Recht, du hast ein Recht auf Leben, Rechtfertigung des Lebens, echtes Leben, erfülltes Leben. Wie gesagt, Diese Gegenüberstellungen sind wichtig, um zu sehen, was wir waren, ja, Adam durch Adam, und was wir jetzt sind. Und das habe ich auch vorher gesagt. Der Teufel versucht jetzt immer wieder, diese Aussagen zu nehmen. Schau dir die nochmal an. Das sind immer Vers 15, Vers 16, Vers 17, 18, 19. Immer so die ersten Sätze. Er versucht immer, dir die vor die Nase zu knallen und zu sagen, guck mal, was du ein mieser Typ bist. Und bei manchen gelingt ihm das dann auch, dass du dich dann irgendwo zurückziehst. Und er grabt immer in dieser alten Mottenkiste. Und es ist eine alte Mottenkiste, denn das Alte ist erneuert. Also praktisch, um praktisch zu sagen, ich nehme dieses Bild hier nochmal, ja, wenn da die Zusagen sind, die Gott dir gibt, die wir bereits jetzt schon so oft gehört haben, von Römer 1 bis Römer 5, die ganzen Dinge, die so bereichernd sind, die dich in Frieden bringen, ja, dann sagst du, wow, preis den Herrn, das ist ja klasse. Und dann kann es sein, da sitzt der kleine Roland in der Ecke und der sagt, das stimmt aber nicht für mich, das gilt aber nicht für mich. Ja, ich bin ungenügend, ich tue zu wenig, Gott ist nicht zufrieden. Und dann ist die Frage, auf wen hörst du? Auf wen hörst du? Und darum, da könnte man auch drüber schreiben, so ein dickes Fail, ja, versagt. Und darum ist es wichtig, wie zum Beispiel der Psalmschreiber David spricht oft zu seiner Seele. Man könnte auch sagen, er spricht zu diesem kleinen Kind da in der Ecke. Und er sagt zum Beispiel Psalm 43, Vers 5, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Ja, als würde er jetzt kommen und sagt zu diesem kleinen Roland da in der Ecke und sagt, hey, warum sitzt du da? Glaub an das, was da steht. Was betrübst du dich, meine Seele? Oder auch, du kannst deine Seele, diesen kleinen da, Roland vielleicht, der in der Ecke sitzt, ja, den kannst du von Jesus heilen lassen. Psalm 12, Vers 12 heißt es, Herr, rette meine Seele vor der Lügenlippe, vor falscher Zunge. Vor diesem Zeugs, was da ständig reinkommt, ungenügend, verurteilt. Und darum ist er gekommen, damit diese Wahrheiten in dein Leben reingehen. Und dann kannst du Psalm 42, Vers 4, daran will ich denken und in mir ausschütten meine Seele. Ja, da kommuniziere ich da mit meinem inneren Menschen. Und denk wieder an diesen ersten Spruch. Wir haben immer Zugang zu dieser Vergebung. Und dann passiert ein Wiederherstellungsprozess. Und das endet dann in einem überströmenden Leben. Das ist der letzte Vers hier, Vers 20. Das Gesetz aber ist hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade viel voller, überströmender geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und das ist mein Wunsch für dich, dass du diesen Spiegel dem entgegenhalten kannst, wenn diese Dinge da sind, diese Verurteilungen da sind, und dass du immer wieder das erleben kannst, ja, wie du bei ihm da bist. Vielleicht machst du dir ganz praktisch mal eine Liste. Du nimmst dir einen Stift oder nimmst dir deine Tastatur oder nimmst dir deine Finger auf deinem Smartphone. Und schreib alles mal auf, wo du Gottes Maßstab übertreten hast, was dich plagt. Schreib das alles mal in eine Riesenliste und dann lies diesen Vers. Damit das Maß der Übertretung voll würde, volle Liste. Und dann lies weiter und dann heißt es, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade viel voller, die ist überströmender. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht. Und jetzt kannst du das Jesus bringen und dann zerknüllst du das Ding oder steckst es sogar in Flammen auf. Er ist gekommen, um zu vergeben, und er stellt dich wieder her, und es ist aufgrund von Gnade. Ich schließe mit einem Zitat nochmal von Chuck Smith. Er sagt Folgendes: Wir versuchen immer, Gott einen Grund zu geben, uns zu lieben, uns anzunehmen oder uns zu vergeben. Aber Gott liebt, akzeptiert und vergibt denjenigen, die elend, schlecht und es eben nicht verdient haben. Alles, was wir tun müssen, ist, uns auf ihn zu werfen und zu rufen, Gott sei mir Sünder gnädig. Für den, der einfach nur glaubt, dem rechnet Gott seinen Glauben an als Gerechtigkeit. Gott erklärt mich also genauso gerecht wie seinen eigenen lieben Sohn, und das unabhängig von deinem Zustand. Und dafür bete ich jetzt, Herr, dass dieses volle Programm irgendwo ankommt. Und wie wir vorhin auch schon gesagt haben, dass du jetzt auch am Arbeiten bist und 1. Johannes 3, Vers 16, dass das Herz zur Ruhe kommen kann. Das heißt dort, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unser Herz vor ihm stille machen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Und ich bitte dich, dass du jetzt in dem Moment Heilung wirkst, gerade bei denen, die schon lange mit dir unterwegs sind, die belastet sind durch einen Lebensstil, der aufgrund von falschen Tatsachen sich so festgesetzt hat. Ja, du siehst, wo vielleicht auch ein falsches Bild von dir da ist und du versuchst uns das so deutlich zu machen, dass wir durch den Glauben Frieden mit dir haben. Und der Römerbrief beginnt damit, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Und darum bist du gekommen, um das zu geben. Und möge das einfach um sich greifen. Und ich möchte da auch reinsprechen, dass alle Lügen weichen müssen. Und ich bitte dich für meine Zuhörer und Zuschauer, dass sie das für sich ganz persönlich erkennen können, was Wahrheit und was Lüge ist. Und darum hast du uns dein Wort gegeben. Und ich danke dir für dein Wort, Herr, was uns so hilft. Ich denke, gerade auch diese Gegenüberstellung, die Paulus uns gezeigt hat von dem Adam, also von unserer alten Natur und von dem, was du gemacht hast, dass wir das dem Feind entgegenhalten können. Und der Feind, der ist manchmal sogar in uns drin, der immer wieder versucht, diese Lügen zu bringen. Und ich danke dir, dass wir jetzt in diesem Frieden leben können. Und mein Wunsch ist, dass jeder Einzelne das richtig in einer totalen Fülle erlebt. Und diejenigen, die jetzt zuschauen und noch gar keine Verbindung haben zu dir, da möchte ich dich bitten, dass du einfach jetzt auch das Gebet hörst, wenn derjenige jetzt betet oder diejenige betet. Herr, ich komme zu dir, ich möchte diesen Frieden mit dir haben. Und ich bekenne dir alles, was ich bisher selbst versucht habe zu leisten. Und ich lege es bei dir ab und ich möchte dir vertrauen, ich möchte glauben. Ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst und mich zu einem neuen Menschen machst. In Jesu Namen. Amen. Amen. In diesem Sinne, hey, das ist so ein Wunsch echt von mir, dass das richtig greifen kann in deinem Leben. Wenn du noch Fragen hast, wenn du Gebet brauchst, dann wende dich doch einfach an uns. Schreib an gebet@citychapel.de und wir werden dann Anliegen aufnehmen. Wir können dich aber auch gerne auch zurückrufen, wenn du ein Gespräch möchtest. Wir haben auch ein Seelsorgeteam. Wenn du einfach danach, ja, wenn du einfach ein Feedback geben möchtest, schreib uns einfach auch an info@citychapel.de und wir würden gerne mit dir in Verbindung bleiben. Und ich wünsche dir jetzt echt Gottes reichen Segen. Und wenn du diese Playlist angeklickt hast, jetzt von YouTube, dann kannst du auch im Nachhinein noch die Gebetszeit nehmen, die 3 Minuten, und reflektiere das doch einfach nochmal vor Jesus, was er zu dir gesagt hat. Er hat zu dir ganz persönlich gesprochen und nimm das einfach für dich in Anspruch. Gott segne dich. Tschüss.